Von dem Text, den wir gerade gehört haben, ist euch da noch was im Ohr? Ich vermute, ihr nickt alle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Jetzt nicken wirklich alle. Das ist der Vers dieses Textes, den kennen wir, den lieben wir. Der steht auf vielen Postern, vielleicht vielen Schreibtischen, an vielen Spiegeln. Ein fantastischer Zuspruch Jesu. Jesus ruft die zu sich, die mühselig und beladen sind. Also die sich von Tag zu Tag schleppen. Und die merken, dass ihre Kraft begrenzt ist und ihre Hoffnung gelitten hat. Jesus ruft die zu sich, die das Gefühl haben, sie kriegen es nicht mehr auf die Reihe. Ihnen steht das Wasser bis zum Hals. Sie geben sich keiner Illusion mehr hin. Sie sind einfach müde. Wenn dir das irgendwie bekannt vorkommt, dann kannst du das heute ganz persönlich hören, dass Jesus sagt, komm her zu mir. Komm mit dem, was auf deinen Schultern liegt. Komm mit dem, was in deinem Herzen verknotet ist. Komm mit dem, was du nicht auf die Reihe kriegst. Nur komm. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erquicken ist ja so ein Wort, was ziemlich aus der Mode gekommen ist. Ich versuche es mal mit einem Gedankenexperiment euch nahe zu bringen. Macht mal bitte kurz die Augen zu. Es passiert nichts, die Decke fällt nicht ein, es fängt nicht an zu regnen, alles okay. Einfach nur die Augen zu machen. Und jetzt stellt euch mal vor, es ist Sommer. Ja, es ist gewagt. Es ist gewagt, aber trotzdem, es ist Sommer. Strahlenblauer Himmel, keine Wolke. Die Sonne prasselt vom Himmel herab. Du bist in Berlin unterwegs. Die Hitze staut sich, du bist völlig K.O. Und da siehst du einen riesengroßen Baum, der Schatten spendet und setzt sich unter diesen Baum. Und dort weht ein kühles Lüftchen. Und kaum zu glauben, da kommt jemand vorbei und bietet dir frisch gepressten Orangensaft an. Eisgekühlt. Und du nimmst diesen Saft und du trinkst. Und du spürst, wie die Kühle dich belebt. Du spürst, wie deine Seele aufatmen kann. Wie du durchatmest. Wie neue Kraft in dich buchstäblich hineinfließt und der Stress abfällt. Das ist Erquicken. Jetzt dürfen wir die Augen wieder aufmachen. Das ist Erquicken. Und das verspricht Jesus denen, die unter Lasten gehen. Ich will deiner Seele wieder schenken, dass sie aufatmen kann. Ich will dir wieder neue Kraft geben, sodass du wieder auf deinen Füßen zu stehen kommst. Eben bei diesem Text habe ich lange Zeit genau an dieser Stelle aufgehört zu lesen. Und ich dachte, in den Phasen, wo ich dieses Gefühl hatte, boah, alle Viere von mir strecken, da dachte ich, Jesus, nun komm doch bitte, nun erquicke mich doch. Ich habe erwartet und erhofft, dass Jesus das nun aber auch bei mir tut. Aber wie bei allen Verheißungen in der Bibel, ist es auch hier wichtig, nicht nur hinzuschauen, wem diese Verheißung gilt, sondern auch, wann und wie Gott sie erfüllen möchte. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist die Verheißung Jesu. Das sagt er, Punkt, Ausrufezeichen, so ist es. Und im nächsten Satz, wenn wir weiterlesen, erklärt er uns, wie sich diese Verheißung erfüllen wird. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Nehmt auf euch mein Joch, wirklich, ernsthaft? Wie soll das zusammenpassen mit Erquicken? Vielleicht kennt ihr noch so alte Bilder. Das Joch, das war so ein Holzbügel, so ein Balken, den früher die Menschen getragen haben, hauptsächlich die Frauen, die die ganze Last des Lebens trugen. Und die mussten die schweren Eimer damit schleppen, mit so einem Holzbügel über den Schultern. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Verwandte in der Landwirtschaft habt von vor 100 Jahren, da hat man dann die Zugtiere in solch ein Holzgeschirr eingespannt, damit sie in der Lage waren, schwere Wagen zu ziehen. Jesus, wie soll das erquicken? Ich kann euch beruhigen, diese Art von Joch meint Jesus hier nicht. Vorhin Sonntag habe ich wenn ihr euch erinnert, davon gesprochen, dass es damals ein Joch der Rabbis gab. Jeder Rabbi hatte ein Joch. Und darunter verstand man seine Art, die Bibel zu verstehen und sie in das Leben zu übersetzen. Und dieses Joch haben die Rabbinen damals ihren Schülern aufgelegt. Sie sollten nämlich so lernen, die Bibel zu verstehen, wie sie es taten, und so leben, wie sie es taten. Und dann erscheint dieses Wort plötzlich in einem anderen Licht. Jesus spricht hier nämlich von Jüngerschaft. Kommt zu mir, die ihr unter Lasten geht. Ich will euch neue Kraft geben. Ihr werdet das erfahren, wenn ihr nicht nur Sonntag für Sonntag zur Gemeinde geht und auch so den Glauben irgendwie hochhaltet und durchkommt, sondern wenn ihr bewusst euch entscheidet, meine Jünger zu sein, wenn ihr mein Leben in eurem Leben nachahmt, wenn ihr lernt von mir, wie ich sanftmütig und demütig bin, wenn ihr lernt, dem Wort Gottes in eurem Leben Raum zu geben und selbst dort zu lieben, wo euch Ablehnung entgegenschlägt. Wenn ihr lernt, Prioritäten zu setzen, mit denen ihr Gott ehren könnt. Und wenn ihr lernt, den Vater zu suchen und seine Nähe zu erfahren, so wie ich es erfahren habe. Wenn ihr euch von mir ausbilden lasst, nach den Grundsätzen und in der Kraft des Reiches Gottes zu leben, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, weil ihr genau dann dort seid, wofür ihr geschaffen seid. Jesu Verheißung, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, sie gilt seinen Jüngern. Nicht einfach jedem, der über diese Erde geht, seinen Jüngern. Und Jesus hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Das ist wichtig, er hat nicht gesagt, ich bin jetzt da und ich lege auf euch mein Joch. Nehmt es auf euch. Es ist deine und meine Entscheidung, das zu tun. Es ist unsere Entscheidung zu sagen, Jesus, ja, wir wollen leben als deine Jünger. Wir wollen dir nachleben. Niemand anders als du kannst das für dich entscheiden. Und Jesus spricht hier von einer Last, weil diese Entscheidung manches an Veränderungen nach sich ziehen wird und kann. Aber er sagt zugleich, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sie drückt dich nicht nieder, wie dieses Joch zum Lastentragen, sondern sie setzt dich frei. Überrascht dich das? Jesus erquickt dich, belebt dich, lässt deine Seele aufatmen, indem du als sein Jünger lebst. Und als Jünger zu lesen heißt nicht, ich absolviere ein 10-Wochen-Programm. Ich habe ein paar Anforderungen, die ich erfüllen muss. Ich habe ein paar Aufgaben vor mir, die ich bewältigen muss. Sondern Jesus sagt, ahme mich nach. Paulus hat es einmal so schön ausgedrückt. Werdet doch Nachahmer Jesu, so wie ich Jesus jeden Tag nachahme. So lebe wie er, versuche so zu denken wie er, die Menschen so anzuschauen wie er, die Menschen so zu lieben, wie er sie geliebt hat. Jesu Lebensstil nachahmen. Vorhin Sonntag sind wir der Frage nachgegangen, wie kann es denn gehen, mit Jesus in unserem Alltag eng verbunden zu bleiben? Denn um ihn nachzuahmen, muss ich dicht an ihm dran sein. Sonst fehlt die Nähe, sonst fehlt das Vorbild. Bleibt in mir, so werde ich in euch bleiben, hat Jesus gesagt. Und das bedeutet doch, egal wo du dich befindest, egal was du gerade tust, es geschehen immer zweierlei Dinge. Du frühstückst und hast Gemeinschaft mit Jesus. Du putzt dir die Zähne und hast Gemeinschaft mit Jesus. Du wartest auf den Bus und hast Gemeinschaft mit Jesus. Du hast eine Besprechung mit deinem Chef und hast Gemeinschaft mit Jesus. Du kochst das Essen für die Familie und hast Gemeinschaft mit Jesus. Du stehst an der roten Ampel und hast Gemeinschaft mit Jesus. Du ärgerst dich über den Nachbarn und hast Gemeinschaft mit Jesus. Hier merken wir, das ist nicht ganz so harmonisch. Wie gut. Du bist müde und hast Gemeinschaft mit Jesus. Du schläfst und hast Gemeinschaft mit Jesus. Ihm, das heißt nicht, dass du die ganze Zeit bewusst beten musst, aber dass dein Herz mit Jesus in Verbundenheit bleibt, eng verbunden. Und es beginnt, indem du dir das bewusst machst und sagst, Jesus, danke, dass du in mir wohnst. Du bist niemals weiter entfernt, als mein Herz von mir entfernt ist. Niemals ist er weiter weg. Und je mehr du es dir bewusst machst, umso mehr wird es dir bewusst werden. Und dann wirst du erleben, seine Gegenwart in deinem Alltag, das, wonach du dich sehnst. Wenn du es erwartest, wenn du es dir bewusst machst, dann wirst du spüren, wie sein Frieden in Situationen hineinkommt, die schwierig sind. Dann wirst du es erleben, dass seine Impulse deinem Alltag die Würze geben können. Eng mit Jesus verbunden. Und wenn du eng mit ihm verbunden bist, dann färbt sein Wesen auf dich ab. Das ist so. Kann man an Beziehungen, Partnerschaften ganz gut ablesen. Man fängt an zu denken, zu fühlen, zu sehen wie der Partner. Das ist eine Beziehung mit Jesus ganz genauso. Und damit sind wir heute bei dem Thema, bei dem zweiten Ziel eines Jüngers Jesu, Jesu Wesen tragen, werden wie Jesus. Und wieder möchte ich heute der Frage nachgehen, wie geschieht denn das? Wie kann denn das passieren? Und zunächst einmal müssen wir für uns klarkriegen, dass wir, unser Charakter, unser Wesen jeden Tag geformt und verändert werden. Jeden Tag. Es geschieht Veränderung, weil wir Menschen für einen Prozess der Veränderung geschaffen sind. Das merken wir an unserem Äußeren. Nicht? Also ich muss meine Bauchmuskeln anstrengen, jetzt mehr als vor 10 Jahren. Die Haare sind grauer als vor 10 Jahren. Und manchmal ist es ja so, wenn wir auf Feiern sind, Hochzeiten oder sowas, dann zeigt man so mit so einem gewissen Schalk so Teenager-Fotos von sich und sagt, wie ich damals aussah. Und die Hose erst, das geht doch gar nicht. Wir dokumentieren damit, dass es Veränderungen gibt in unserem Leben. Tag für Tag. Wir machen uns nur nicht bewusst. Denn jeder Gedanke, den du denkst, verändert dich. Jede Emotion, die du auslebst, jede Einstellung, die du übernimmst, jede Entscheidung, die du triffst, jede Beziehung, die du eingehst, jede Gewohnheit, die du einübst, jedes Bild, mit dem du deine Seele nährst, all das formt dich ständig, meistens unbewusst. Deshalb ist die Frage so wichtig, dass man sich bewusst stellt, wer will ich denn werden, zu welchem Menschen soll ich denn werden, welchem Einfluss will ich mich denn überlassen? Will ich dem Heiligen Geist Einfluss geben oder überlasse ich alles anderen Menschen, Interessen, Umständen? Jesus ähnlicher werden. Das ist heute nicht die erste Predigt, die ihr dazu hört. Wahrscheinlich könnt ihr mal durchzählen, wer hat schon mehr als 100 Predigten zu dem Thema gehört? Kurz melden. Oh, gehen schon einige Hände hoch. 100 Predigten, das sind 2 Jahre, nur dieses Thema. Und vielleicht hast du ja erlebt von diesen vielen Predigten, die dazu schon kamen, dass du an manchen Stellen gemerkt hast, doch, ja, hier habe ich einen Schritt gehen können. Hier ist wirklich Veränderung geschehen. Das haben ja andere zurückgemeldet. Sie sehen, dass ich in einem Prozess des Wachstums bin. Super. Vielleicht sitzt du aber heute hier und sagst nicht schon wieder dieses Thema. Ich habe schon so oft versucht, liebevoller zu sein. Und je mehr ich das versucht habe und meinen Groll und meinen Jähzorn unter Kontrolle zu bringen, umso schlimmer wurde es. Lass mich an Land. Ich bin echt frustriert. Vielleicht sitzt du heute auch hier und sagst, ja, ich habe schon so oft in der Bibel gelesen und gedacht, wenn ich es doch nur verstehe, wenn ich es doch nur weiß, was Gott so denkt und meint, dann könnte ich nachhaltige Veränderung erleben. Aber allein etwas zu wissen, ist was ganz anderes, als Dinge auch zu tun. Also die Frage ist und bleibt zentral, wie, auf welche Art kann ich echte Veränderung erleben? Nicht nur drüber hören, nicht nur bejahen, nicht nur sagen, ja, ich will, sondern wie kann ich es erleben? Ich lese euch dazu zwei kleine Verse aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes vor. Vers 12 und 13. Paulus schreibt hier, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das ist schon mal eine harte Nuss. Ein Paradox, was Paulus hier beschreibt. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wir kommen alle von Luther her, da gehen alle Nackenhaare hoch. Wir sagen, nee, wir haben gar nichts an unserer Rettung. Da haben wir null Anteil. Paulus meint mit Rettung hier nicht den Moment, als Jesus in dein Leben getreten ist und du ein Kind Gottes geworden bist. Er meint mit Rettung diesen lebenslangen Prozess, dass du Jesus ähnlicher wirst. Denn das ist Rettung, werden wie er. Und dann sagt er, und da setzt alle eure Kraft rein, dass ihr das nicht aus dem Blick verliert. Setzt alle Kraft rein, als hinge es nur an euch. Und im nächsten Satz schreibt er, übrigens alles, euer Wollen und Vollbringen, bewirkt Gott und nur Gott allein. Paradox. Ihr Lieben, Jesus ähnlicher zu werden, Veränderung zu erleben, ist ein unverdientes Geschenk der Gnade Gottes. Es bleibt ein Geschenk der Gnade Gottes. Wir können unsere Herzen nicht ändern, das kann nur er. Es ist der Heilige Geist, der dich mit unendlicher Liebe, mit Geduld und mit mühevoller Kleinarbeit Schritt für Schritt für Schritt für Schritt voranbringt. Ich habe so eine Achtung vor dem Heiligen Geist, weil ich mich kenne. Ich denke mal, was muss der Arme leiden? Es gibt einen Morgen, da stehe ich auf und denke, bist du noch da oder hast du es genug von mir? Weil ich mich kenne. Aber er sagt, ich bin da. Wieder ein Tag, den ich mit dir gehe, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Eben, das ist die Basis. Es bleibt ein Geschenk. Veränderung ist das, was der Geist Gottes in mir wirkt. Und die zweite Seite dieses Paradox. Und trotzdem arbeiten wir daran. Veränderung ist nicht mein Werk, es ist sein Geschenk. Und trotzdem werde ich an nichts härter arbeiten als daran, genau daran. Ich möchte heute mit euch diesen zweiten Teil, unseren Teil, noch ein bisschen anschauen. Denn wir können darüber nachdenken, was Gott alles tut. Fantastisch, machen wir, machen wir. Aber für mich ist heute ein wichtiger Teil, was ist denn unser Part? Wie können wir das unterstützen, was Gott in uns tun möchte? Und ich habe drei Aspekte, die ich mit euch teilen will. Und diese Darstellung, die ist ein bisschen eine Anlehnung an ein super gutes Buch über Jüngerschaft von John Comer. Drei Dinge, wodurch Veränderung in unserem Leben wirklich geschehen können. Erstens, ihr seht es gleich, die Wahrheit. Ich habe es schon angedeutet, keiner von uns ist ein unbeschriebenes Blatt. Wir werden ständig durch unser Leben geformt. Und das betrifft natürlich auch unsere Vorstellung von Gott. Jeder, ausnahmslos jeder, hat seine Vorstellung von Gott. Die Vorstellung davon, wer Gott ist, wie er mir begegnet und was das für mich für Konsequenzen hat. Und diese Vorstellung, die entsteht nicht durch reines Bibellesen unter 100% Einwirkung des Heiligen Geistes. Sie entsteht durch dein Leben. Die Erfahrungen, die du nicht verdaust, die Erfahrungen, die dich ganz leicht machen und die, die dich in die Knie drängen. Es entsteht dadurch, was andere dir vorleben, was andere in dein Leben hineinsprechen, was andere dir auflegen oder von dir abnehmen. Dieses Bild von Gott. Und dann kommen wir oft in eine Situation, die uns in so einen inneren Zwiespalt bringt, wo wir merken, es fängt an, in uns zu kämpfen. Wenn du hörst oder liest von dieser unbegreiflichen Liebe Gottes. Diese Vorstellung, allein Gott, der Allmächtige, der alles geschaffen hat, das Universum, dessen Ausdehnung wir uns nicht vorstellen können. Dieser Gott sagt dir, für dich gebe ich alles, was ich habe, nämlich meinen Sohn Jesus, den ich über alles liebe. Ich gebe ihn gerne für dich, weil nur so ich Gemeinschaft mit dir haben kann. Ist doch irre. Und wenn du dich dem aussetzt und darüber nachdenkst, dein Herz öffnest, merkst du, okay, wenn das diese Liebe ist, die Gott für mich hat, dann ist das die Antwort auf die Fragen meines Lebens. Dein Kopf beginnt, Dinge zu verstehen. Zwiespalt, dein Herz macht dicht. Nicht so, dass es dagegen rebelliert, aber da ist so eine andere Unterströmung drin in diesem Herzen. Das Herz tut sich schwer damit. Du, unbegreifliche Liebe Gottes, wie geht das zusammen? Nee. Weil in deinem Herzen verankert ist, Gott ist hart. Jeden Fehler legt er schonungslos auf. Vielleicht hattest du Eltern, die so mit dir umgegangen sind. In deinem Herzen kann verankert sein, Gott lässt mich doch zappeln. Wenn ich versagt habe, dann entzieht er seine Liebe mir. Wie oft hast du das eigentlich schon erlebt, dass Liebe entzogen wurde, um dich auf den vermeintlich richtigen Weg zu bringen? In deinem Herzen ist, Gott gönnt mir Gutes, aber nur dann, wenn ich alles richtig mache. Weil du belohnt wurdest für das, was du richtig gemacht hast. Ihr Lieben, das sind die Gottesbilder tief in unserem Herzen. Die schwimmen nicht auf der Oberfläche, die melden sich nicht mit Plakaten. Die melden sich aber dann, wenn du in die Nähe Gottes trittst, wenn du diesem Feuer seiner Liebe näher kommst, dann merkst du, was dich zurückhält. Und das Problem ist, wenn wir über Veränderung nachdenken, du wirst immer nur so werden können, wie du denkst, dass Gott ist. Du wirst so werden wie dein Gottesbild. Darum ist dieser erste entscheidende Punkt für Veränderung die Heilung oder die Veränderung deines Gottesbildes. Dass du die Lügen, die sich in deinem Leben wie so ein Kaffeesatz abgesetzt haben, durch die Wahrheit des Wortes Gottes ersetzen kannst. Darum lies dieses Wort, bete drüber, denk drüber nach, bewege es in dir. So kann Veränderung beginnen. Aber wer von euch aufgepasst hat, wird jetzt gleich sagen, hast du nicht gerade gesagt, nur Dinge zu wissen? Das ist was ganz anderes, als auch Dinge zu tun. Ja, habe ich. Darum der zweite Aspekt, der jetzt kommt, einüben. Das Einüben ist ganz wesentlich, um Veränderungen zu erleben. Ich habe neulich super warme Handschuhe mir bestellt. In den Zeiten, als wir noch so minus 15 Grad hatten, ihr erinnert euch, war noch gar nicht so lange her. Meine waren kaputt. Ich dachte, jetzt oder nie, ich brauche warme Handschuhe. Der Anbieter versprach kurze Lieferzeiten und ich wartete und wartete und wartete und nach 15 Tagen, es war schon wieder wärmer, kamen Handschuhe. Nicht die bis minus 10 Grad, nein, ich krieg bei plus 5 schon kalte Finger mit denen. Ich war echt genervt. 15 Tage und das Falsche dann. Und ihr Lieben, es gibt so eine Grundströmung in unserer Zeit, die inhalieren wir alle, die ist fast selbstverständlich. Du kannst alles kriegen und zwar sofort. Amazon und Co. verändern unser Denken. Das Problem ist nur, die wesentlichen Dinge im Leben gibt es nicht per Bestellung über Nacht oder als Expresslieferung. Die brauchen dummerweise Zeit, manchmal viel Zeit. Da muss etwas wachsen, etwas werden, etwas reifen. Da muss ich Dinge einüben. Und einüben heißt nicht, ich mache jetzt gleich vor euch 3 Liegestütze, würde schlimm aussehen. Und dann habe ich es geschafft. Sondern ich muss es üben, wieder, wieder, wieder. Am Ende seiner Bergpredigt sagt Jesus, wer meine Worte hört, da hören wir gerne auf. Und tut, gleicht einem weisen Bauherrn. Wer sie hört und umsetzt, nicht nur hört, wer einübt, was Jesus gesagt hat, wer alte Gewohnheiten Schritt für Schritt ersetzt, damit alte Muster nicht mehr greifen. Stell dir mal vor, du möchtest gerne beim Berlin-Marathon mal mitlaufen. Gibt es jemanden, der die Freude daran hat? Also auf mich trifft es nicht zu, sage ich gleich. Es ist nur ein theoretisches Beispiel jetzt. Also du möchtest gerne mitlaufen beim Berlin-Marathon und hast ungefähr die Lauferfahrung, die ich habe. Danke fürs Lachen. Du musst ja trainieren. Wahrscheinlich ganz unclever wäre es, wenn du sagst, okay, ich fange morgen mal an, ich renne mal 20 Kilometer. Oder ganz wagemutige würden sagen, oh, 30 ist näher an 42. Würdest du nicht machen. Sondern wahrscheinlich würdest du oder würde ich anfangen zu sagen, 1 Kilometer ist schon recht lang. Ich probiere es mal damit. Und dann mit 2 Kilometern und kommt Kilometer für Kilometer für Kilometer dazu. Und jetzt denkst du, oh Mann, das braucht aber Zeit. Ja, so ist es. Wenn du denkst, Berlin-Marathon ist nächste Woche und heute fange ich an mit Training, vergiss es. Mach's nächstes Jahr oder in 5 Jahren. Seht ihr, und genauso ist es mit der Jüngerschaft, mit dem Leben als Jünger Jesu, mit dem ich möchte Jesus ähnlicher werden. Das ist ein Marathon. Das braucht Zeit. Einen langen Atem. Und wenn du dann wieder mal, was garantiert passieren wird, das Gefühl hast, ich trete nur auf der Stelle oder schlimmer noch, ich bin hingefallen, habe mir die Knie aufgeschlagen und hänge hinterher. Willkommen Club, das ist das Leben. Aber wenn das passiert, dann steh wieder auf und sag, Jesus, ich schaue auf zu dir. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Jesus ist das beides. Der hat dich nicht nur an den Start gestellt, sondern er wartet am Ziel. Wie kann so ein Training nun konkret aussehen? Ein Beispiel, Bergpredigt nochmal. Da sagt Jesus, sorgt euch nicht, denn euer Vater im Himmel weiß, dass ihr alles das braucht, Kleidung und Essen und so. Gott ist euer Versorger. Nun liest du diesen Text und sagst Halleluja. Hörst vielleicht noch eine Predigt und sagst Halleluja. Und? Klappt es dann, die Sorgen loslassen? Soll vorkommen, aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Wahrscheinlich wird es nicht klappen. Du brauchst vielleicht andere Trainingsschritte. Ein erster könnte sein, wenn ich nicht mehr Sorgen mir machen will und vertrauen will, dass Gott mich versorgt, sollte ich in mein Vertrauen auf Gott investieren. Wie kann ich Vertrauen lernen, indem ich in die Beziehung eintrete oder mir Zeit für diese Beziehung nehme, indem ich mir Zeit mit Gott nehme? Fang damit an. Denk nicht an die Sorgen, denk an Gott. Fang an, vor ihm Zeit zu verbringen. Letzte Woche. Und werde vor ihm ehrlich, sprich vor ihm deine Ängste und Sorgen aus. Und nächster Schritt könnte sein, dass du einzelne Geschwister mit einbeziehst, sagst, oh, kannst du mal für mich beten, oh, kannst du mich mal fragen, wie es geklappt hat, oh, bist du an meiner Seite? Lass dich doch ermutigen durch Geschwister. Manchmal denkt man, oh, ich bin wieder gestolpert und fast gestürzt. Ja, eben nur fast gestürzt. Ist schon ein Sieg. Ein nächster Schritt könnte sein, dass du überlegst, gibt es einzelne Bereiche in meinem Leben, wo ich großzügig, bewusst großzügig sein möchte? So als ein Gegenentwurf gegen das Sorgen, weil Gott mich ja versorgt. Steht ja, und solche Schritte immer weiter, die führen dazu, dass die Sorge in dir an Macht verliert. Weil du einübst, was das Wort Gottes dir sagt. Wichtiger Punkt für die Veränderung, wichtiger Schlüssel. Und der letzte, Gemeinschaft. Du kannst Jesus nicht allein nachfolgen, du kannst auch nicht allein ein Jünger Jesu sein. Deshalb hat Jesus übrigens auch sich eine Gemeinschaft geformt. 120 mindestens Jüngerinnen und Jünger und aus denen nochmal 12. Weil Jesus wusste, echte Veränderung braucht Verlässlichkeit in Beziehung. Weil Gemeinschaft wie ein Schmelztiegel für Veränderung sind. Wer in Gemeinschaft bleibt, wird wachsen. In 2 Wochen, da werden wir darüber weiter nachdenken, weil es wirklich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Heute wollte ich diesen dritten Punkt nur genannt haben. Wachsen und verändert werden, wie kann das geschehen? Werden wie Jesus, wie ist das möglich? Ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Auf der einen Seite, jede Veränderung ist allein Geschenk der Gnade Gottes. Und auf der anderen Seite, Jesus fordert von mir, dass ich an mir arbeite. Und das geschieht durch das Verankern in der Wahrheit Gottes. Das geschieht durch ein bewusstes Einüben und durch Bleiben in der Gemeinschaft. Einfacher geht's nicht. Billiger wird es nicht zu haben sein. Aber das, was Jesus dir verspricht, ist diese Investition allemal wert. Amen. Lasst uns mal bitte einen Moment der Stille haben und fragt mal persönlich den Herrn, ob es den einen Punkt gibt, wo er sagt, hier möchte ich mit dir Wege der Veränderung gehen. Nicht dein ganzes Leben, einen Punkt. Und dann werden wir in Anbetung Gottes gehen.